Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Future Forums der Wiener Börse. Und ich habe heute die Ehre, einen Gast vorzustellen, einen sehr besonderen Gast, denn er stellt Facts over Engagement. Er stellt das Investment rational vor die Investment-Folklore. Er ist letztlich die personifizierte, langfristige, evidenzbasierte Investmentstrategie. Und seine Beiträge zur Anlegerbildung lassen all das, was wir als Banken, Börsen, Finanzdienstleister seit Jahren mit heftigen Fundingsummen an Finanzbildung betreiben, geradezu zwergenhaft erscheinen, denn er erreicht ein Millionenpublikum. Also ein ganz herzliches Willkommen an Dr. Gerd Kommer. Lieber Gerd, vielleicht verkomplimentierst du diese Einleitung nochmal mit einer Selbstbeschreibung, was du denn konkret tust am Markt.
Also zu viel der Ehre. Also ich fühle mich gebauchpinselt. Vielen Dank für die Einführung, Christoph. Ja, ich bin Buchautor, habe vor 20 Jahren, gut 20 Jahren angefangen, Ratgeberbücher, Finanzratgeberbücher zu publizieren, die so ein bisschen den Schwerpunkt haben. Das unterscheidet sich quasi von anderen, statistisch, mathematisch, evidenzbasiert, aber trotzdem für ein normales Publikum, Laienpublikum klingt jetzt fast schon ein bisschen despektierlich, also für ganz normale Privatanleger, nicht akademisch orientierte Bücher. Aber meine Grundphilosophie war, wie kann man, oder mein Anliegen, wenn man so will, war schon immer und ist noch heute, wie kann man die akademische Forschung, also moderne Finanzökonomie, Finanzwissenschaft nutzbar machen für das Anlegen von ganz normalen Menschen, ob die jetzt im Monat ganz bescheiden 20 Euro per Fondssparplan investieren oder vielleicht auch ein vermögender Privatanleger, der eine Million oder mehrere Millionen zu investieren hat, aber mit Abgrenzung eben zu den institutionellen Investoren, Profi-Investoren, die für die braucht man keine Finanzbildung produzieren und die für die die tun sich natürlich leicht. Das war so ein bisschen die Idee mit diesen Büchern und die fingen dann auch irgendwann mal an, mit der großen Finanzkrise vor 12, 13 Jahren sich endlich zu verkaufen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns heute einem besonderen Thema zuwenden und das ist die Investmentkultur eines Landes, was sie für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Also wir werden eine Reise vollziehen, indem wir vielleicht erstmal klären, welche Unterschiede gibt es denn überhaupt zwischen den einzelnen Ländern? Warum gibt es sie? Was bedeutet das für den Einzelnen, für die Einzelne? Und ja, dann natürlich die ganz entscheidende Frage, was ist zu tun? Und lieber Gerd, ich gehe mal direkt mitten rein. Wo stehen wir denn in Österreich und Deutschland im internationalen Vergleich?
Ja, wir stehen besser da sozusagen als vor ein paar Jahren, aber wir stehen im internationalen Vergleich immer noch nicht gut da. Die Beteiligung privater Haushalte am Aktienmarkt ist in Deutschland und Österreich immer noch sehr gering im internationalen Vergleich. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die deswegen unterschiedlich sind, wahrscheinlich weil sie auf teilweise unterschiedlichen methodischen Erhebungsannahmen und so weiter Verfahren basieren. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass nur 10-15% aller Haushalte in Deutschland, in Österreich im Aktienmarkt engagiert sind, also neudeutsch Exposure haben, Exponiertheit haben zum Aktienmarkt, zu der wichtigsten Anlageklasse für die langfristige Vermögensbildung überhaupt. Und das ist halt in anderen Ländern, in angelsächsischen Ländern und teilweise auch nicht angelsächsischen Ländern wie Frankreich wesentlich besser, wesentlich ist diese Zahl höher. Und dass die Zahl so niedrig ist, ist halt letztlich für die Altersvorsorge, für die Altersarmut, um die es ja auch immer geht, kein gutes Zeichen in Deutschland und Österreich. Und unser Ziel muss es sein, dass der Politik und letztlich auch dein und mein Ziel sollte es sein, diese Quote im Zeitablauf nach oben zu bringen.
Du greifst etwas vor, dazu kommen wir ganz sicher noch. Wenn man nochmal schaut, wo der Ausgangspunkt ist, wo wir stehen, dann findet das ja durchaus seine Reflexion auch an der Größe der Märkte. Ja, ich selber habe die Ehre, jetzt der fünften Börse zu dienen in meiner Karriere und in Deutschland wurde ich immer ganz heftig konfrontiert mit Anlegern, die sagten, was ist das denn hier in Deutschland? Eins, zwei Titel aus dem amerikanischen Bereich bilden ja bereits die gesamte Marktkapitalisierung des deutschen Marktes ab. Als ich nach Österreich kam, interessant übrigens, kam der gleiche Spruch, nur ja, zwei, drei DAX-Titel, die großen bilden ja schon die gesamte österreichische Marktkapitalisierung ab. Ich habe das immer etwas damit gekontert, dass ich gefragt habe, naja, wo wollt ihr denn hin mit dem Argument? Ja? Denn die Wiener Börse mit ihrer Marktkapitalisierung ihrerseits zum Beispiel, ja, bildet dann wiederum die Marktkapitalisierung aller Central Eastern European Exchanges ab, exklusive Polen natürlich immerhin. Und habe dann, also das kann man beliebig fortsetzen, ja, diese Vergleiche. Und am Ende habe ich es dann immer damit beantwortet, das heißt ja nicht, dass nicht alle diese Märkte außerordentlich attraktive Investmentchancen bieten. Und solange das Universum investierbar ist, die Märkte ordentlich technisch konnektiert, ordentlich als Developed Market geschlüsselt sind, eine ordentlich regulierte Börse haben, findet man da natürlich dann auch seine Chancen. Aber trotzdem, vielleicht können wir darauf nochmal zurück. Die globale Investmentwelt, insbesondere entlang der Marktkapitalisierung, nicht nur entlang der Investmentrunden, ist ja, hat ja extreme Unwuchten, wenn man das geografisch anschaut. Ja.
Genau, also wir alle haben wahrscheinlich schon mal gehört, die heute zuhören, USA, die Börse USA, das sind zwei konkrete Börsen, Nasdaq und die New York Stock Exchange, machen allein 60-70% teilweise aus der gesamten Weltmarktkapitalisierung des Aktienmarktes. Auf dieser Grafik, die jetzt eingeblendet wird, kann man das sehen, diesen linken, gigantischen Block bzw. das Quadrat, die USA 60%, die Daten sind auch schon wieder ein bisschen veraltet, es wäre heute noch mehr. Und wenn man dann in der Mitte dieser Weltkarte, dieser stilisierten Weltkarte schaut, zum Beispiel Österreich und Deutschland herausgreift, Deutschland 2%, Österreich noch kleiner, dann ist das sozusagen, reflektiert einfach die Aktienkultur in diesen Ländern. Ne? In den USA ist es so, dass Unternehmen, die wachsen und ambitioniert sind, grundsätzlich eine viel höhere Neigung haben, also die Geschäftsleitung, die Gründer, die anderen Aktionäre, eine viel höhere, die Gesellschafter, eine viel höhere Neigung haben, dieses Unternehmen dann irgendwann mal in seinem Lebenszyklus an die Börse zu bringen. Und diese Neigung ist halt in Deutschland und Österreich weit, weit geringer. Ja. Das ist schade und das hat volkswirtschaftlich wahrscheinlich Nachteile für uns. Aber für Sie, für die einzelnen Anleger wie du und mich, ist das ja Gott sei Dank keine Begrenzung. Ne? Wir dürfen ja frei in die US-Aktien oder jede nahezu jede andere Aktie auf der Welt investieren. Und das sollten wir grundsätzlich auch.
Ja, aber ja. Also ich teile das, das ja vorbehaltlos, dass das ein Problem ist, gerade in alternden Industriegesellschaften. Ja. Das Pensionistenheim ist jetzt nicht für den Hort der Innovation bekannt. Und wenn man insbesondere als Innovation, als eigentlichen Kern denkt sozusagen, dessen, was unsere Volkswirtschaft treibt und was natürlich dann auch in letzter Ableitung im Kern jeder sozialstaatlichen Ordnung steht. Und diese Innovation, die braucht Finanzierung, ja, und Innovationsfinanzierung ist per se Eigenkapitalfinanzierung, Aktienfinanzierung, eine inhaberfinanzierte Finanzierungsform, ganz anders als der Kredit, ja, der natürlich, und das muss auch so sein, ordentlich Banken geprüft wird, aber das sind traditionelle Geschäftsmodelle, der Rückzahlungsplan muss stehen, der Yield muss verlässlich kommen und der unterliegt eben ganz anderen Wirkmechanismen. Aber wenn man sich nochmal der Frage zuwendet, warum ist das so? Warum ist der amerikanische Markt sowohl von der kapitalnachfragenden Seite wie auch natürlich von der kapital zur Verfügung stehenden Seite so unterschiedlich? Du hast angesprochen, das Element, also grundsätzlich natürlich der Kapitalmarktorientierung der Unternehmerschaft, aber was ist der kulturelle Hintergrund? Was ist der Kern?
Also es sind meines Erachtens kulturgeschichtliche Dinge, also um vielleicht vorauszuschicken, was es nicht ist. Es sind nicht Steuern, ne? Also das ist ja auch so ein üblicher Verdächtiger in so einem Zusammenhang. Und im Großen und Ganzen ist es auch nicht Regulierung. Also dass zum Beispiel in den USA die Transparenzvorschriften, Listingvorschriften für Unternehmen viel liberaler und softer wären als jetzt in Deutschland oder Österreich, das ist es auch nicht. Da gibt es Unterschiede im Detail, aber das macht niemals, kann nie die Ursache sein für diese gigantischen Differenzen. Es ist eher so eine kulturelle Geschichte, das ist halt ein amerikanischer Unternehmer, sehe ich jedenfalls so, sagt, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen, das gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, erübrigt sich die Frage der Börsennotierung. Und uns gibt es jetzt seit 10 Jahren, wir haben einen guten Track Record, wir wachsen stark. Wohin geht dieses Unternehmen? Ne? Und ein Amerikaner sagt halt, okay, ich möchte diese Geschichte so groß machen, wie es irgend geht. Wenn man diese Annahme tätigt, dieses Ziel hat, dann muss man letzten Endes in den Aktienmarkt, man kann es über eine Zwischenstufe Private Equity machen, aber wirkliches Wachstumskapital in sozusagen unbegrenzter Form gibt es eben nur in den Aktienmarkt. Und ein deutscher oder österreichischer Unternehmer würde halt sagen, oh je, also wachsen ist ja gut und schön, das möchte ich auch, aber wenn ich jetzt andere Gesellschafter, na, und dann um Gottes Willen auch noch fremde Leute mit reinnehme, dann verliere ich ja Kontrolle und mein Sohn wird vielleicht nicht mehr der uneingeschränkte Patriarch sein und ich verdiene ja gut mit diesem Unternehmen, also warum die Hosen runterlassen vor der Öffentlichkeit und so weiter. Und das ist halt einfach eine andere Philosophie. Der Amerikaner sagt, ich will groß werden und ich werde das tun, was es dazu braucht. Und das ist halt meistens dann die Börse. Und der deutsche Österreicher sagt, ich möchte Kontrolle ausüben.
Ja, ja.
Einfacher jetzt, aber so ein bisschen ist das die Geschichte, die dahinter steckt.
Also ich glaube auch, das ist ja der kulturelle Unterschied, den wir alle unmittelbar spüren, wenn wir geschäftlich im angloamerikanischen Raum unterwegs sind. Großbritannien würde ich in einigen Teilen da sogar noch mit dazu zählen wollen. Was die Steuer- und die Regulierungsfrage angeht, gleichwohl, wir werden da später noch dazu kommen. Ich glaube, davon muss man schon immer wieder erwähnen, weil es natürlich die zwei Ansatzpunkte sind, die gesellschaftspolitisch gestaltbar sind. Und da dürfen wir unsere Politiker nicht aus der Verantwortung entlassen. Natürlich können sie ihre jeweiligen Jurisdiktionen nicht von einer gewissen Kulturhistorie entlasten, aber sie können natürlich Regulierung und Steuer gestalten. Und ich glaube, da ist auch viel zu tun an der Stelle. Also du hast abgearbeitet jetzt die kapitalnachfragende Seite. Wenn man nochmal auf die kapitalanbietende Seite geht, wo würdest du da auch den kulturellen Unterschied der Anlegerschaft sehen?
In der Tat eine sehr wichtige Frage. Weil es immer Angebot und Nachfrage natürlich zusammen sind, die da wirken. Also in Deutschland, da kenne ich mich jetzt besonders gut aus in der Hinsicht, aber ich nehme an, es ist ähnlich in Österreich, ist halt so, dass im Grunde genommen seit Beginn des 20. Jahrhunderts, auf jeden Fall seit dem Zweiten Weltkrieg, die gesetzliche Rentenversicherung bis vor ungefähr 15 Jahren, Beginn der Nullerjahre oder vielleicht sogar auch ein bisschen später, also jedenfalls für 60, 70 Jahre, war das Credo in der Politik, in den Medien, am Stammtisch, die gesetzliche Rentenversicherung, das reicht. Ne? Wenn ich nicht reich geboren bin und auch nicht reich heirate, dann habe ich zumindest meine gesetzliche Rentenversicherung, mit der kann ich meinen Lebensstandard im Alter sichern, also selbst wenn ich kein Eigenheim habe, keine selbstgenutzte Wohnimmobilie, das reicht. So, und vor 15, 20 Jahren wurde dieser Traum sozusagen allmählich zerstört. Wer wirklich wissenschaftlich an die Sache rangeht, aber das ist jetzt nur noch eine historische Fußnote, hätte eigentlich erkennen können, schon vor 50 Jahren, dass das ganze umlagefinanzierte gesetzliche Rentensystem im Grunde genommen nicht langfristig finanzieren kann. Das setzt so viele positive Voraussetzungen, Bedingungen voraus fürs Finanzieren, insbesondere eine hohe Geburtenrate, dass letzten Endes sowas nicht langfristig finanzieren kann. Also wenn die Geburtenrate sinkt, die Bevölkerung immer älter wird, ich rede gar nicht von anderen Faktoren, die auch noch mit reinspielen, dann wird so ein System irgendwann mit Schwierigkeiten kommen. So, und in den USA
auch. Wenn ich einhaken darf, also was du ja im Kern sagst, es gibt eben diese direkte Korrelation und das kann man wahrscheinlich so kontradiktorisch gegeneinander stellen, also gut ausgebautes, kollektivistisch organisiertes Pensionssystem, das korreliert unmittelbar negativ mit der persönlichen Vorsorgerate, ja, natürlich auch eines gewissen fehlenden Zwangs, das auch zu betreiben, sich auszubilden, sich zu interessieren. Und Österreich ist da in der Tat sehr ähnlich. Ja. große Verdienste natürlich der Sozialdemokratie hier wie dort bei der inneren Befriedung der Gesellschaften durch sehr gute, ausgebaute Sozialsysteme und ja nicht auch erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern das sind ja Entwicklungen, die reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Und das prägt natürlich, ja, und wird familiär weitergegeben. Vielleicht kommt im deutsch-österreichischen Bereich auch noch natürlich kollektive Geldentwertungsfragen, die vermeintlich, und das ist ja eine Fehlwahrnehmung, die Börsen sind ja nur das Fieberthermometer, an denen man es dann sieht, ja, aber trotzdem scheint es ja fast so zu sein, dass diese Markterfahrung einer zweimaligen kompletten Vermögensentwertung nach den beiden Weltkriegen, das scheint ja fast in die Gene hinein diffundiert zu sein und eine unglaubliche Marktskepsis, die natürlich nie Ursache, sondern immer nur der sichtbare Teil einer Krise dann sind, das scheint ja fast in die Gene hinein diffundiert zu sein.
Das kann in der Tat auch eine Rolle spielen, ne? Wobei letztlich 1922, 23 in Deutschland und Österreich der Aktienmarkt, was jetzt die allgemeine Bevölkerung anbelangte, buchstäblich nicht existierte. Ne? Der Aktienmarkt ging damals um 100% runter, der deutsche und österreichische Aktienmarkt, nicht der amerikanische Aktienmarkt, der hatte während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch alle Krisen hindurch, einschließlich sogar des Zweiten Weltkriegs, sehr gute Renditen. Aber auf alle Fälle war in Deutschland und in Österreich das Verlassen auf die gesetzliche Rentenversicherung auf der Nachfrageseite historisch sehr stark. Und das hat natürlich sozusagen, was in den angelsächsischen Ländern, Großbritannien, ich habe 10 Jahre in Großbritannien gelebt, ein paar Jahre auch in den USA, überhaupt nicht so der Fall ist. Das heißt also, der Amerikaner, der Brite, der weiß halt einfach, oder Australier, der Kanadier, etc., weiß halt einfach, ja, es gibt eine gesetzliche Rentenversicherung bei uns, die gibt es in diesen Ländern auch, aber damit kann ich nie und nimmer meinen Lebensstandard im Alter alleine halten und finanzieren. Ich muss noch irgendwas anderes tun. Für den einen ist es halt das Eigenheim und für den anderen sind es die börsennotierten Investments. Und das hat halt in Deutschland gefehlt. Jetzt allmählich kommt die Einsicht, weil sie eben die gesetzliche Rentenversicherung doch nicht leistet oder nicht mehr leistet, jedenfalls für die Generationen ab 1960 und jünger. Und so ein bisschen ist ein Aufwachen da, okay, wir müssen was tun und die entsprechenden Regierungen tun das auch. Und hier in diesem in dieser Grafik,
die gerade... Ja, das ist eben die Frage, wenn ich da unterbrechen darf. Dazu werden wir, glaube ich, intensiv kommen müssen, ob da genug getan wird. Aber um es für Österreich nochmal zu verbalisieren, ja, als ich ins Berufsleben eintrat vor 20 Jahren, finanzierten in Österreich 4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Derzeit sind es 3 und wenn ich in Pension gehe, in 20 Jahren werden es noch 2 sein. Ja, also das ist so offensichtlich, dass das derzeitige umlagefinanzierte Verfahren nicht funktionieren wird. Österreich hat übrigens gegenüber Deutschland eine gewisse Privilegierung, weil Bevölkerungsknick 10 Jahre später, also etwas versetzt, zeitversetzt zu Deutschland eintreten wird. Deswegen beobachten wir das auch mit Argusaugen, wie Deutschland damit umgeht, weil die Nöte etwas größer sind an der Front. Und die alte Frage, und ich komme nochmal zurück auf diese diese ständig auch öffentlich wiederholte Kritik, die Pensionssysteme nun gerade den Kapitalmärkten auszusetzen. Das ist ja, wenn man die verschiedenen Handlungsalternativen nebeneinander stellt, wir haben festgestellt, Umlageverfahren funktioniert nicht, und dann aber innerhalb der Kapitalmärkte auch insbesondere die so überbordend gelobten Anleihen und festverzinslichen Papiere, ja, mal neben die Anlagealternative Aktie stellt oder ganz besonders neben das im deutschsprachigen Raum so unglaublich beliebte Gold, ja, dann widerlegt das ja eigentlich allein diese Visualisierung der tatsächlichen historischen Durchschnittsrenditen eigentlich alles, was an öffentlicher Wahrnehmung darüber vorhanden ist. Denn Aktien sind die überlegene Anlageklasse.
Genau, das sind sie. Vielleicht können wir an der Stelle mal die Grafik, die Tabelle einblenden, was die langfristigen Renditen unterschiedlicher Assetklassen, Anlageklassen zeigen, damit wir das einfach auch mal in Zahlen ausdrücken. Ne? Also hier diese Tabelle, die wir jetzt vor uns sehen, zeigt sozusagen die sechs wichtigsten Anlageklassen, Assetklassen und ihre sehr langfristigen inflationsbereinigten, das ist jetzt wichtig, inflationsbereinigten Renditen, also nicht nominale Renditen, in den letzten 122 Jahren. Und kleine Fußnote, jedes Finanzprodukt, ob das eine kapitalbildende Lebensversicherung ist, ein Hedgefonds-Investment, ein ETF-Investment, Aktien, aktiv gemeldet, ist eine Ableitung von diesen Asset-Klassen. Ne? Eine Beispiel Lebensversicherung, die investiert halt typischerweise in langfristige Staatsanleihen, zumindest die traditionellen Formen von Lebensversicherungen und die etwas modernen und die fondsgebundenen in Aktien. Also was ich damit sagen will, Finanzprodukte, die nicht in dieser Tabelle auftauchen, haben keine höheren Renditen, sondern sind aus diesen Renditen abgeleitet. Das ist also das Universum, in dem wir uns bewegen. Ein anderes gibt's nicht. Und das mit dieser Knetmasse sozusagen muss die Gesellschaft arbeiten. Und wenn wir jetzt ganz links anfangen, dann sehen wir eben von links bis rechts, wie die langfristigen Durchschnittsrenditen abnehmen. Der Aktienmarkt mit 5,3%, das mag vielen niedrig erscheinen. Wie gesagt, Inflation ist da nicht mit drin.
Hast du die Dividenden drin bei den 5,3%?
Ja, die sind hier überall drin, auch bei den Wohnimmobilien. Die Frage könnte auch jemand stellen. Das sind Total Returns, also Gesamtrenditen aus Wertsteigerungen plus Ausschüttungen, Dividenden bei Aktien, bei Immobilien natürlich Mieten. Bei Immobilien ist die Instandhaltungskostenquote, der Instandhaltungsaufwand abgezogen. So, hier sind keine Transaktionskosten für Kaufen und Verkaufen mit drin und auch keine Steuern abgezogen. Die würden sozusagen die Zahlen noch etwas verschlechtern. Aber die Hauptaussage aus dieser Grafik für mich ist nicht, ist 5% jetzt hoch oder niedrig? Da hätte ich mir aber mehr vorgestellt. Wie gesagt, das ist der Weltaktienmarkt, da gibt es keine Alternativen dazu, sondern die Hauptaussage ist, mit Aktien verdiene ich auf lange Sicht doppelt so viel wie mit Immobilien und 7 bis 8 Mal so viel wie mit dem Sparbuch. Hier die drittrechte Spalte, das ist sozusagen das Sparbuch, das sind kurzfristige Staatsanleihen. 7 bis 8 Mal so viel und die zweite Zeile, die untere Zeile in der Tabelle zeigt ja, quasi sehr plastisch auf der Basis dieser Renditen, wie lange ich warten muss, wenn ich genau diese Renditen hätte, bis ich mein anfängliches Investment von einer Geldeinheit verdoppelt hätte. Mit Aktien ist das noch ein überschaubarer Zeitraum, 14 Jahre. Und wenn ich mit dem Sparbuch ankomme, was die Deutschen halt wesentlich häufiger tun statistisch als in Aktien investieren, dann muss ich 103 Jahre warten. Das schafft weder ich noch meine Kinder noch meine Enkelkinder.
Und ja. Sag mal, beim Gold müsste man nicht fairerweise die Rendite berechnen nach Marktpreisbildung sozusagen, also weiß nicht, 72, ab wann setzt sie ein? Und dann kommen wir ja schon, glaube ich, auf 2%, nicht wahr? Nicht das, was Gold hier ganz unter die Räder kommen lassen. Wenn ich deine Skepsis zu diesem Non-Productive Asset teile. Ja.
Berechtigter Einwand. Also bei Gold kann man, weil das auch so ein weltanschaulich vorbelastetes Investment ist, sage ich jetzt leicht sarkastisch, darf man die berechtigte Frage stellen, du hast das jetzt implizit getan, ob diese 122 Jahre überhaupt der richtige Zeitraum ist, weil es eben Anfang der 70er Jahre, so auch angedeutet, ein Strukturbruch gegeben hat im Goldmarkt. Also Gold wurde sozusagen zum freihandelbaren Gut, vorher war es eine Währungsdeckung. Das ist richtig. Also wenn man so ab 1975 rechnet, das ist eigentlich meines Erachtens der korrekte Zeitpunkt, dann wäre die Zahl hier eher so um die 2% bei Gold und nicht die 0,7%. Das ist richtig.
Dann vielleicht noch eine Frage, die du mit deinen Ausführungen provoziert hast. Was hältst du von diesen Kombinationsmodellen? Du hast die Risikolebensversicherung oder die fondsgebundenen Lebensversicherungen erwähnt. Was hältst du von diesen Produkten?
Also Lebensversicherungen sind ein furchtbares Anlageprodukt, Finanzprodukt. In Deutschland, es gibt auf der Welt nirgendwo relativ zur Bevölkerungsgröße mehr Lebensversicherungen als in Deutschland. Das hat historisch den Grund, dass bis 2005 der Staat Lebensversicherungen über enorme Steuervorteile subventioniert hat. Und der Deutsche ist halt auch immer ein Steuersparer. Also wenn mit Steuervorteilen gewunken wird, dann rennen alle in die Richtung. Diese Steuervorteile gibt es nicht mehr. Wir haben auch schon damals das Finanzprodukt Lebensversicherung nicht wirklich zu einem guten Produkt gemacht. Aber das war halt der Grund, warum die deutsche Finanzindustrie, Versicherungsindustrie unglaublich erfolgreich war beim Vertrieb dieses Produktes. Heute sind diese Steuervorteile in Deutschland weitgehend weggefallen. Lebensversicherungen haben nur noch Nachteile sozusagen, nämlich erstens mal Gegenparteirisiko. Wenn meine Lebensversicherung pleite geht, stehe ich potenziell im Regen. Das ist schon mal ein Riesen, also das Gegenparteirisiko einzelne Lebensversicherungsgesellschaft, Riesenproblem. Sie sind nicht inflationsgeschützt, Lebensversicherungen. Die haben sehr niedrige Renditen aufgrund der niedrigen Zinsen, die wir jetzt haben. Und sie sind auch sehr intransparent, sehr inflexibel und so weiter. Also, aber das größte einzelne Problem, glaube ich, ist für mich dieses Gegenparteirisiko. Und wenn ich bedenke, dass ich hier ein Investment habe, in dem ich 20, 30 Jahre warte typischerweise, bis ich an mein Geld komme, dann hilft es mir halt auch nicht, dass ich heute 2022 in eine gute Lebensversicherungsgesellschaft investiere, also ihr mein Geld gebe, aber ich weiß ja nicht, wie die in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder 30 Jahren dastehen. Und in Deutschland, das noch zum Schluss, sind die Hälfte aller Lebensversicherungen aus der Sicht der BaFin, der Finanzaufsichtsbehörde, in nicht optimalem Zustand. Und die Zahlen und die Namen werden aber nicht veröffentlicht, weil wenn man das veröffentlichen würde, würde sozusagen das so eine sich selbst vollziehende Prophezeiung sein. Die Versicherungsgesellschaften würden dann schnell in Schwierigkeiten geraten.
Also ich kann ja genauso wie beim Gold übrigens, es ist ein Wohlfühlinvestment, ja, hat ja alles auch immer eine soziale Dimension, was am Markt betrieben wird und auch positiv dann resoniert mit der Anlegerschaft. Ja. Wenn du im Wirtshaus sitzt und sagst, ich habe Gold gekauft, dann blicken erstmal alle, ja, macht Sinn. Ja. Also da ist wenig Widerspruch. Bei den Lebensversicherungen, den fondsgebundenen Lebensversicherungen, ja, es ist eben dieser alte, meist aber defizitäre Versuch, zwei Welten zu kombinieren. Ja, das ist wie das Homeoffice am Strand. Ja, du kriegst eigentlich im Ergebnis das Schlechteste beider Welten. Du kriegst einen schlechten Arbeitsplatz und du kriegst einen schlechten Urlaub. Ja, und vielleicht sollte man in seiner Investmentgestaltung doch immer mal überlegen, ob das nicht die Zwecke ordentlich getrennt abgearbeitet werden sollten. Darf ich noch eine Frage stellen? Weil wir bei aller Arten steuerlich geförderter Pensions Vorsorgebildung ja immer auch die Diskussion um eine Renditegarantie oder zumindest eine Kapitalgarantie haben. Und das ist natürlich etwas, wo ich wirklich also erschaudere jedes Mal, weil diese Frage berührt so im Kern das ökonomische Grundverständnis von Märkten, ja, Unternehmen. Wir als Individuen, nicht anders als Unternehmen, wir vergegenwärtigen bestimmte Lebensrisiken. Diese Risiken definieren die Kapitalkosten der Unternehmen. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind die Renditen der Anleger. Ja. Und wie man also auf die Idee kommt, eine Kapitalgarantie auszusprechen, die ja letztlich die Risikoprämie wegnimmt, nichts anderes ist die Rendite, ja, ist mir absolut schleierhaft. Und dass es dafür politische Mehrheiten gibt, ist wirklich erschütternd.
Es zeigt halt einfach, also du hast es völlig richtig dargestellt, ne? Renditen sind primär, ich sage jetzt primär und nicht ausschließlich bewusst, primär Risikoprämie. Ne? Ich bekomme eine Kompensation, eine Belohnung in Form von Rendite dafür, dass ich ein Risiko trage. So, und das ist die erste Erkenntnis seit Adam Smith vor 300 Jahren aus der modernen Wirtschaftswissenschaft. Und wer kein Risiko eingeht, das Bankkonto, das Bankguthaben, hoffentlich innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung, ist ein gutes Beispiel. Der hat halt keine Rendite beziehungsweise eine ganz niedrige Rendite. Und wer bereit ist, höhere Risiken einzugehen, wird damit im Normalfall, gerade bei Aktien, insbesondere gestreuten Aktien, mit einer höheren Rendite belohnt. So, und jetzt kommen unsere schlauen Politiker her, die exemplarisch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der noch vor 2, 3 Jahren mal im Fernsehinterview sagte, ich weiß gar nicht, da war er noch nur Finanzminister, Sarkasmus, Bimmel an, wurde er gefragt, in was investieren Sie denn, Herr Scholz? Dann sagte er, ja, ich investiere mein Geld als deutscher Finanzminister in ein Tagesgeld, in ein Bankkonto, ne, in ein Bankguthaben. Und wenn Politiker also so viel Ahnungslosigkeit und so viel Ignoranz der Kapitalmärkte an den Tag legen, dann muss es einen nicht wundern, dass sie mit solchen schwachsinnigen Ideen wie Riester-Produkte in Deutschland, in Österreich gibt es sowas Ähnliches, also Anlageprodukte, zur Altersvorsorge eigentlich dienen sollen, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, aber einen Kapitalschutz haben, und dieser Kapitalschutz zerstört sämtliche Renditechancen. Das heißt, ich bekomme für ein Produkt mit relativ hohen Kosten eine bestenfalls die Sparbuchrendite. Und damit wird ja gerade nicht erreicht, dass ein sinnvoller Beitrag zur Altersvorsorge erzielt wird. Und das von Politikern und sogenannten Experten. Ich kann es nicht fassen.
Ich höre durch, dass es aufs Individuum selbst ankommen wird. Nämlich ein wahrlich Kantscher Erweckungsakt, sich selbst als Investor bewusst zu werden, natürlich auch die Verantwortung zu spüren, denn Druck, haben wir festgestellt, wird automatisch kommen, wegen der nicht zunehmenden Underperformance der gesetzlichen Sicherungssysteme. Und damit sind wir ja schon in der Diskussion darum, was ist zu tun. Also ich finde, eines ist ja extrem augenscheinlich, wenn man diejenigen, die am Markt tätig sind, von denjenigen unterscheidet, die das eben nicht sind. Die am Markt aktiv sind, wissen, was sie tun oder haben zumindest eine Vorstellung davon entwickelt. Ob sie da immer das Richtige tun, ist nochmal eine andere Frage. Aber diejenigen, die aktiv sind, wissen, was sie tun. Und sie haben zweitens natürlich, und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung und eine politisch zu gestaltende Frage, sie haben die finanziellen Freiheitsgrade, sich dort zu engagieren. Und mir scheint, an beiden Punkten müsste man ansetzen. Ja, und der erste Punkt, also der Finanzbildung, das ruft natürlich unser aller Engagement auf den Plan. Wir alle betreiben es seit Jahrzehnten. Ich glaube allerdings, und das Kompliment möchte ich dir ausdrücklich machen, das, was da derzeit an YouTube, Social Media Revolution läuft, stellt alles, was wir über Jahre mit riesen Funding-Summen betrieben haben und auch fortsetzen, ja, weil es natürlich Teil unserer DNA und unseres Auftrags ist, aber das stellt das alles so in den Schatten. Gleichzeitig, und da bist du als Marktakteur natürlich auch sehr nah dran und würde mich deinen Blick interessieren, sind nicht auch diese besonderen Marktphasen, was die Durchschnittsrendite von den Aktien von 5% dargestellt, aber die setzt sich natürlich zusammen aus Double-Digit-Zuwächsen über ein Jahrzehnt, das jetzt auch zurückliegt, ja, und dann natürlich auch ein Drawdown von 40-45%, selbst im MSCI World, aber ist nicht die Wucht sozusagen der Finanzbildung über die neuen Medien plus eine entsprechende Marktphase, das stellt doch alles in den Schatten, was staatlich facilitiert leistbar ist.
Ja, sehe ich auch so. Also die sozialen Medien, YouTube-Videos als Beispiel, bis hin zum ganz unscheinbaren Audiobuch und so weiter, das ist auch eine Fortentwicklung letztlich des traditionellen Papiermediums, haben erfreulicherweise eine enorme Verbesserung bei der allgemeinen Finanzbildung, bei der Financial Literacy, in Neudeutsch, der Bevölkerung bewirkt, gerade in der jungen Generation, teilweise auch natürlich mit so ein paar unschönen Auswüchsen wie GameStop und wie das alles heißt, wo Kinder und Jugendliche, keine Ahnung was, die 1.000 Euro oder Dollar, die sie angespart haben, dann verzocken. Aber das sind teilweise dann wahrscheinlich auch gute, nützliche Erfahrungen für den Rest des Lebens. Also das
aber Gerd, aber ich sag dir eins, ich weiß nicht, wie deine Investmentreise begonnen hat. Ich weiß um den wirklich wertvollen Kern, den aktivierenden Charakter von Spekulationsphasen. Ich bin ein Kind des neuen Marktes, ich gebe das offen zu. Und die Herausforderung besteht eher darin, dieses Momentum dieses aktive Momentum der Spekulation zu nutzen und dann eben die Transition von der Spekulation in die Investition hinzubekommen. Und was ich schon beobachte, und das ist außerordentlich positiv, soll unsere Politiker nicht entlasten. Wir kommen noch dazu, was der politische Auftrag sein muss. Aber ich sehe schon, dass heute große und größte junge Anlegerschichten unterwegs sind, die im sehr frühen Alter sparplanorientiert, regelmäßig, breit gestreut, langfristig anlegend am Markt. Also diese zentrale Erkenntnis, die bei mir jedenfalls, vielleicht auch, am Ende einer langen Selbstausbildungsreise stand, ja, denn man startet ja spekulativ, dann wird es wahnsinnig kompliziert in so einem Investorendasein und dann wird es wieder ganz einfach. Ja.
Ja, also absolut. Ich meine, jeder muss seine Fehler machen. Ich habe auch einige gemacht, indem ich mir halt die typischen Bankprodukte, Lebensversicherung, Bausparvertrag, Zielsparen und so weiter habe aufschwatzen lassen. War jetzt nicht so dramatisch, aber war auch ein Schritt in die falsche Richtung. Jeder muss ein paar Fehler machen, um das zu lernen. Klar, der ein oder andere wird vielleicht aus Enttäuschung und Wut über die verlorenen 1.000 oder 10.000 Euro ganz Abschied nehmen vom Aktienmarkt. Aber dennoch, per Saldo, glaube ich, sind das positive Dinge, die da stattfinden. Und wir können ja irgendwo sehen, dass so ein Einstellungswandel stattgefunden hat mit Bezug auf den Aktienmarkt. Also in den Medien und in der zumindest Mainstream-Politik ganz an den linken und rechten Rändern mag es anders aussehen, dass erkannt wird, die Altersvorsorge von breiten Bevölkerungsschichten muss auch zumindest zum Teil auf den Aktienmarkt aufbauen. Und die Vehikel dazu, die einfachen Vehikel wie beispielsweise ETFs, die gibt es. Also keiner hat mehr eine Entschuldigung, dass er sagt, ja, der Aktienmarkt ist mir zu kompliziert und ich kann ja gar keine Bilanz lesen und so weiter. Braucht's ja alles nicht mehr, wenn ich zum Beispiel über ETFs investiere. Die Kosten sind es auch nicht mehr. Wir haben Online-Broker, Direktbanken, die loslösen nicht mehr. Also man kann auch mit 20 Euro investieren jeden Monat und so weiter. Also keine Hindernisse mehr eigentlich.
Ja, Gerd, aber das, was du so einfach formulierst, sind ja gerade die zentralen Erkenntnisse am langen Weg, nach dem langen Weg einer Investorenreise. Und was würdest du dir denn wünschen, wenn du das Bildungsprogramm einer Bundesregierung definieren könntest?
Ja, das ist das Stichwort per se. Also ich würde denken, oder ich denke, dass der Staat in Deutschland, jedenfalls Österreich auch, viel zu wenig tut. Also jetzt kommen große Politikerappelle, ja, wir müssen alle mehr privat vorsorgen, ja, der Immobilienmarkt wird es nicht richten, bekanntlich, weil brauchen wir gar nicht in die Details zu gehen, für viele Menschen aus Lifestyle-Gründen oder aus finanziellen Gründen kommt ein Immobilienkauf und eine Immobilienfinanzierung nicht in Frage, selbst wenn sie es theoretisch wollten. Dann bleibt eigentlich nur der Aktienmarkt. Aber was tut der Staat außer schönen Appellen? Sehr, sehr, sehr wenig. Wir brauchen drastisch mehr staatliche Unterstützung, zum Beispiel viel größere steuerliche Freibeträge. In Deutschland haben wir 800 Euro pro Jahr, pro Kalenderjahr Steuerfreibetrag für Kapitalmarkteinkünfte. Es ist einfach lächerlich. Ne?
Lass uns kurz bei der Bildungsfrage, zur Steuerfrage kommen wir noch konkret. Ich habe mich immer gefragt, ja, wie denn konkret? Ja, ich glaube, Börsenbildung, das ist sehr speziell und ja auch dann die letzte Ableitung einer allgemeinen Finanzbildung, die wiederum eine Ableitung einer allgemeinen Wirtschaftsbildung ist. Also ich glaube, was ich mir wahnsinnig wünschen würde, wären so die feste Verankerung allgemeiner ökonomischer Bildungsziele, so wie man das eben macht in Bildungsplänen, ja, Chance-Risiko-Abwägung, was kostet, was bringt's? Ja. Weil ich tief davon überzeugt bin, ja, Individuen, Firmen, auch Staaten, die scheitern ja nie, weil sie zu viel Risiko nehmen oder zu wenig Risiko nehmen. Sie scheitern immer dann, wenn Risiko- und Reward-System gestört ist, wenn sie also zu viel vom anderen nehmen, ohne dass dem eine entsprechende Balance und da ein allgemeines Bildungsziel zu verantworten und dann auch wirklich zu betreiben und die Leute daran auszubilden, dann klappt es auch eigentlich mit der Börsenwelt. Ja.
Absolut. Also ich meine, wenn Schulen und Universitäten mehr täten für die ökonomische Bildung, das muss nicht nur Börsenbildung sein, sondern ökonomische Bildung, wirtschaftliche Bildung im Allgemeinen, Zum Beispiel, wie funktioniert überhaupt ein Versicherungsvertrag, ne? Also eine ganz normale Haftpflichtversicherung oder sowas. Das wissen ja die meisten Jugendlichen nicht. Das ist in Deutschland vor kurzem ein Buch rausgekommen, Lebensdoof. Das hat also eine Mutter geschrieben, die festgestellt hat, dass ihre Kinder einfach von den, welche Verpflichtung gehe ich als Mieter ein, ne? Wenn ich als Student eine Bude miete, ihre Kinder, wie vielleicht sehr, sehr viele Jugendliche und junge Leute, haben einfach keine Ahnung von essentiellen zivilrechtlichen und wirtschaftlichen Sachverhalten. Was sind überhaupt Kosten? Was ist Abschreibung und so weiter? Also das müsste eigentlich mal irgendwo gelehrt werden. Ich habe da aber, muss ich gestehen, da bin ich schon ein bisschen zynisch, wenig Hoffnung, dass unsere Staaten und so weiter das hinkriegen. Die haben es in den letzten 50 Jahren nicht hingekriegt.
Ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ich muss Österreich ein Kompliment machen. Es gibt im Regierungsprogramm der aktuellen Bundesregierung eine Finanzbildungsinitiative. Die wird auch betrieben und die Lehrpläne werden erarbeitet. Aber ja, ich gebe zu, das ist nicht ganz so, sind nicht ganz so die Implementierungszeiten, die man vielleicht als privatwirtschaftlicher Manager gewöhnt sind. Aber fair enough. Und ich glaube auch der erste Schritt, wenn ich mich an meine Ausbildung in Deutschland erinnere, betrifft vor allen Dingen erstmal vielleicht die Entfernung jedes negativen Framings von Unternehmerschaft als ja Kern jeder sozialstaatlichen Ordnung. Damit wäre viel, viel gewonnen. Aber gut, ich glaube, da braucht man uns beide nicht katholisch machen, da sind wir ohnehin auf einem Blatt. Du hast die Steuer-Incentives oder Nicht-Incentives bereits angesprochen. Wir sind uns, glaube ich, einig, und den Spruch habe ich mal von dir gelernt. Es gab mal einen bayerischen Finanzminister, ja, der Steuerspartrieb des Deutschen ist stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb. Ja. Also daran anknüpfend scheint die steuerliche Dimension ein vitaler Anknüpfungspunkt zu sein, auch zur Aktivierung von Kapitalmärkten. Und wenn man sich den Wahnsinn nochmal vorstellt, die Lage in Deutschland, Österreich ist sehr ähnlich. Du bist Privatanlegerin, Privatanleger, gehst arbeiten, hast hauptsächlich und oder ausschließlich lohnversteuertes Einkommen. Jetzt tust du das, was das gesellschaftliche Narrativ zunehmend ist. Du bist eigenverantwortlich, sorgst für deine Zukunft vor, investierst also aus versteuerten Arbeitseinkommen. Jetzt wirst du im nächsten Schritt körperschaftsbesteuert als Mitunternehmer und aus den körperschaftsbesteuerten Dividenden musst du zusätzlich noch ein Viertel, in Österreich etwas mehr sogar, abgeben. Also eine unglaubliche Steuereskalation entlang deiner Investorenreise. Und da muss was passieren, oder?
Also du sprichst mir da aus dem Herzen. Also wer das mal sich genau angeschaut hat, was du gerade so im Schnelldurchgang, im Schweinsgalopp getan hast, wie viel, also all das, was wir sozusagen ein Lohneinkommen bekommen, wie häufig da schon besteuert wurde, dass überall so eine Doppelbesteuerung, Dreifachbesteuerung vorliegt und kumulativ aufaggregiert die Steuerlasten also viel höher sind als die rein individuell betrachteten Steuersätze für die Körperschaftssteuer, weil, keine Ahnung, was 30% in den meisten Ländern. Nein, das 30%, dann wird es ausgeschüttet, dann zahle ich nochmal 25% drauf oder 28%. Und in Deutschland gibt es dann noch die Erbschaftssteuer. Und was ich nicht ausgebe und anlege, da zahle ich die Mehrwertsteuer und so weiter. Also alles addiert sich auf und die tatsächlichen Steuerlasten sind typischerweise 50% plus so. Und so kann Vermögensbildung natürlich nicht stattfinden. Und insbesondere nicht für die einkommensschwächere Hälfte der Bevölkerung. Und da wäre halt aus meiner Sicht zum Beispiel, dass jemand einen lebenslangen Aktiensteuerfreibetrag hat von beispielsweise 100.000 Euro. Ne? Und das wäre IT-mäßig heute darstellbar. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren noch schwierig gewesen, weil sie sozusagen diesen Steuerfreibetrag mit vertretbarem Aufwand irgendwo auch nachzuverfolgen und so weiter. Aber solche Sachen, also man muss da irgendwo mal klotzen und nicht mehr kleckern. Und Steuern haben halt so ein bisschen den Vorteil, daher auch dein korrekter Appell oder das Zitat des früheren bayerischen Finanzministers, wenn halt in Deutschland und Österreich von Steuern sparen gesprochen wird, dann hören die Leute zu. Ja? Und Wenn ich stattdessen sage, okay, ich gebe dir ein Riester-Produkt und für jedes Kind kriegst du 100 Euro sonst was Freibetrag, das ist halt einfach zu kompliziert. Funktioniert auch aus anderen Gründen nicht, aber bei Steuern wäre das wirklich mal sozusagen glotzen und nicht kleckern.
Ja, wobei wir beide immer der Meinung sind, Investmentstrategien nur auf Steuerfragen abzubilden, das ist natürlich wieder eine extra Sendung wert, glaube ich, nehmen wir beide strikt ab, aber trotzdem als aktivierenden Faktor und dringend notwendige Maßnahme, um diese Überbesteuerung abzubauen. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Jetzt ist es ja auch so, und das ist ja das Schöne an der entwickelten Kapitalmarktwelt, wir haben letztlich die Blueprints vielfach vorliegen. Unsere Regierungen müssen da sich auch nicht den Kopf zerbrechen. Du hast den 401k in Amerika, du hast das schwedische Modell. Schau einfach auf die globalen Modelle, mach Rosinenpicken, mach das Cherrypicking, bau dir das System, ja, und installiere es lebensbegleitend für die Leute, insbesondere gegeben der langen Anlagezeiträume, die dann natürlich auch die Risiken ordentlich minimieren, mit einem ordentlich gestreuten, weltweit im besten Fall diversifizierten Portfolio, und dann skaliert das ja so dramatisch hinten raus. Also bei geringsten lebenslangen Sparbeträgen von 50 bis 100 Euro stehen da ja mehrere hunderttausend Euro. Das ist ja etwas, was leider der breiten Bevölkerung nicht intellektuell zugänglich ist, sind wir wieder beim Thema der Finanzbildung. Dieses achte Weltwunder der Zinseszins oder in dem Falle natürlich die reinvestierte Dividende. Ja.
Absolut. Also es wäre alles möglich. Das ist kein Hexenwerk. Aber bei der Finanzbildung, was jetzt Börse und solche Dinge wie Zinseszins anbelangt, ich glaube, da fehlt es einfach in unserer Politikerkaste quasi, in den Mainstream-Politiker-Welten. Das sind halt Menschen, die zumindest die meisten ihr Leben lang außerhalb der ökonomischen Sphäre agieren. Sie sind Berufspolitiker, und das ist wahrscheinlich mitursächlich dafür, dass solche Ideen die Kapitalmärkte nutzen für die Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten, so wie sie in den angelsächsischen Ländern zumindest in weit größerem Fall der geschieht und schon lange geschieht, nicht erst jetzt geschieht, das ist im Denken unserer Politiker, Mainstream-Politiker einfach nicht präsent und sehr fremd.
Scheint sich aber wobei ich einschränkend sagen muss, für Österreich kann ich das in großen Teilen nicht bestätigen. Ich habe hier aufgrund verschiedener Vorfälle diverse Finanzminister erleben dürfen, die schon sehr marktzugewandt waren und im bilateralen Gespräch auch absolut verständlich, und ich wünsche natürlich insbesondere dem amtierenden Finanzminister alles Gute bei der Umsetzung des Regierungsprogramms, was der dringenden Umsetzung harrt. Aber ja, ich gebe zu, es ist natürlich ein Mismatch zwischen persönlicher Incentivierung, die natürlich auch auf der Zeitschiene eher auf die Legislatur schaut, und im Pensionssystem sind wir natürlich in einer dramatisch langfristigen Orientierung ohne unmittelbaren sofortigen Return, und der ist natürlich auch schwer in Wählergunst dann umzuwechseln. Ein Thema müssen wir unbedingt noch behandeln, weil wir uns jetzt so sehr zugewandt haben der individuellen Ebene. Und da sind wir uns einig, es braucht den selbstbewussten Anleger, die selbstbewusste Anlegerin, die das auch selbst in die Hand nimmt, möglichst wissend und staatlich unterstützt. Mhm. Und nun haben wir es aber ja, was die Pensionssysteme angeht, in Deutschland und Österreich doch mit sehr kollektivistisch-paternalistischen Ansätzen zu tun. It's a fact. Und wenn man darüber nachdenkt, wie kriegt man jetzt die Transition hin, der teilweisen Kapitalmarktorientierung der Sicherungssysteme, dann ist vielleicht ganz besonders in Österreich und Deutschland der Staat gefordert. Dann muss es eben der Staatsweg sein. Also, wo will ich hin? Man kommt sofort natürlich mit dem Staatsfonds, ja, in jedweder Couleur. Also norwegisches Modell, du nimmst gegenwärtigen Reichtum, sicherst ihn zukünftig ab, indem du ihn in die Breite trägst in die Welt, oder schwedisch, du richtest es eher nach innen, die Leute sind gezwungen, sich am Kapitalmarkt zu orientieren mit einem gewissen kleinen Prozentsatz, bis hin zu Government Pension Fund of Japan. Also was hältst du von diesen eher kollektivistischen Ansätzen?
Also aus meiner Sicht führen viele Wege nach Rom. Und das ist eine, also ein Staatsfonds, der im Idealfall wie Norwegen, ne, Öleinkünfte, die sozusagen für die Zukunft anlegt, weltweit anlegt in Immobilien, in Aktien, bestverzinsliche Wertpapiere. Das ist ein ganz, ganz nützliches, wichtiges Mosaiksteinchen im Gesamtbild. Und dass die meisten Staaten das versäumt haben und bisher nicht getan haben, jetzt so allmählich aufwachen, weil halt zum Beispiel Länder wie Norwegen, aber auch weniger modellhafte Länder wie Saudi-Arabien und so weiter, das sehr erfolgreich gemacht haben. Und da besonders diese Langfristigkeit, also den Zinseszinseffekt nutzen, ein staatlicher Fonds kann halt, der kann Krisen aussitzen, der hat Profis, die den leiten, und durch das Volumen, was man da bewegt, sind die Kosten, die anteiligen prozentualen Kosten sehr, sehr gering, also eigentlich alles ideale Voraussetzungen. Und ich kann nur befürworten, dass sowas in Deutschland und Österreich auch gemacht wird. Die politische Debatte geht ja in die Richtung. Natürlich haben wir, anders als Saudi-Arabien und Norwegen, nicht irgendwie so eine sprudelnde Quelle, in Anführungszeichen.
Naja, das ist, finde ich, ja gerade der Punkt, weil ich in den vielfachen Gesprächen zu dem Thema auf politischer Seite immer wieder einen Effekt feststelle. Und das ist eine gewisse, fast arrogant, despektierliches Schauen auf diese Länder wie Norwegen, Saudi-Arabien, auch Russland, ja, also die klassischen Staatsfondsländer, die offensichtlich vermeintliche One-Trick-Ponys sind. Ja, da haben sie ihre Ölquelle, die monetarisieren sie, oder Gas meinetwegen, oder jedenfalls Naturressourcen. Und ja, auch alle sich schwer getan, ihre Gesellschaften ausreichend auszudifferenzieren und die Wirtschaften ordentlich in die Breite zu diversifizieren. Und das wird insbesondere im österreich-deutschen Raum aufgrund natürlich der Wucht und der Diversität der Volkswirtschaften manchmal fast arrogant despektierlich beobachtet. Ja, diese One-Trick-Ponys, sie brauchen es ja auch. Und was ich daran nur so dramatisch finde, ist, dass völlig verkannt wird, dass wir auch One-Trick-Pony sind. Denn als ressourcenarmes Land, was ist denn unsere Ölquelle? Es ist die Innovationskraft und nur die als Träger unserer sozialstaatlichen Ordnung. Und die versiegt genauso wie die saudi-arabische, die russische und die norwegische Öl- und Gasquelle, weil wir alternde Gesellschaften sind. Ja? Und das kombiniert mit einem schwachen Kapitalmarkt, der nicht in der Lage ist, gegenwärtigen Wohlstand in die Zukunft zu transformieren, indem er sich eben auch international engagiert oder im Innenverhältnis ausreichende Fundingsummen für Innovation bereitzustellen. Und insofern sehe ich das ja eher so, wir sind die Saudi-Arabiens aktuell, ja, und es ist wirklich time to act. Ja.
Genau, also du hast natürlich recht, das ist keineswegs Lizenzeinnahmen aus der Ölförderung oder sonstigen Rohstoffen braucht, um das Prinzip und die Idee eines Staatsfonds sinnvoll umzusetzen. Es braucht den Willen dazu, die Disziplin dazu, und dann Leute, die es halt machen. Jeder private Haushalt, der Vorsorge, private Vorsorge betreibt, ob das vor 500 Jahren eine Bauernfamilie war oder heute eine Angestelltenfamilie, tut ja auch das Gleiche. Also irgendwo da, wo Einkommen da ist, etwas für die Zukunft zurücklegen. Also grundsätzlich könnten wir das genauso. Und ja, unser Rohstoff ist Wissen, Innovation und so weiter. Also wenn der Wille da wäre, könnte man das selbstverständlich umsetzen. Und das ist natürlich eine Langfristgeschichte, die wird heute und morgen noch keinen Unterschied machen. Aber vielleicht sollten wir alle auch einfach mal an die nächste und übernächste Generation denken und nicht nur an den nächsten Winter.
Ja. Jetzt gibt es, die Frage hatte ich mir vorgenommen, du entkommst ihr nicht und ich kann sie jetzt elegant verstecken. Es gibt nämlich einige besondere Ansätze, nämlich staatsfondsähnliche Ansätze, wo zumindest behauptet wird, man würde dort auch Digital Assets, insbesondere den Bitcoin, mit aufnehmen. Und es gibt ein Land, du weißt, wovon ich spreche, das da auch richtig Double Down und All In eigentlich gemacht hat, wo staatsfondsähnliche Konstruktionen auf Bitcoin-Basis versucht werden. Und gegeben, auch natürlich des allgemeinen Narrativs, das den Bitcoin begleitet, das langfristig zu haltendes Instrument. Was hältst du denn von dem Experiment El Salvador?
Also ich bin bei Krypto, muss ich gestehen, hier ein bisschen ein Skeptiker, weil aus meiner Sicht die älteste Bitcoin-Währung, die älteste Kryptowährung Bitcoin existiert jetzt seit ungefähr 13 Jahren. Das ist ein vergleichsweise, also es ist kein vergleichsweise, das ist ein absolut kurzer Zeitraum, um Rendite und Risiko einer Anlageklasse wirklich sinnvoll beurteilen zu können. Das ist halt was anderes als bei Gold 6.000 Jahre oder Aktien ein paar hundert Jahre, Anleihen noch mehr 100 Jahre und so weiter. Und das ist so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Und ich bin, was Geld, das in die Altersvorsorge reingehen soll, da bin ich halt einfach sehr, sehr konservativ. Also das muss tried and tested sein. Das muss, da muss ich einfach sehr viel Evidenz haben, wie das in Krisen sich entwickelt. Und dann kommt noch hinzu, dass Bitcoin natürlich im Moment oder Kryptowährungen im Allgemeinen in einem unheimlichen Regulierungssturm stecken. Also es ist einfach so viel Ungewissheit, wie verschiedene Länder, ob das jetzt China, Indien oder Deutschland, Österreich oder USA ist, mit Bitcoin umgehen werden in der Zukunft. Ne, werden solche Parallelwährungen zugelassen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Wie sieht die steuerliche Seite aus? Tausend Fragezeichen, und das ist mir einfach zu viel. Ne? Wenn aber jemand sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, okay, ich investiere 5 oder 10%, hoffentlich nicht mehr als 10% seines Gesamtvermögens in sowas und sich dabei wohlfühlt mit diesen enormen Volatilitäten, die also Kryptowährungsinvestments haben. Dagegen ist ja der Aktienmarkt ein Sonntagsspaziergang. Dann soll er es machen oder soll sie es machen. Aber ich denke nicht, dass es sozusagen der richtige Weg ist für die Breite, für die Altersvorsorge und Vermögensbildung von breiten Bevölkerungsschichten. Vielleicht wissen wir in 20 Jahren mehr darüber.
Okay, ja, vielen Dank. Also ich nehme dem, vom Risikoprofil ist sicherlich weder Staatsfonds geeignet, noch als Zentrum der eigenen Pensionsvorsorge, als Beimischung. Und das gilt sicherlich für alle volatilen Anlageklassen abseits des langfristig orientierten Weltportfolios, nicht wahr? Kann es dann vielleicht eine Berechtigung haben. Und das möge jeder selber entscheiden. Ja, haben wir denn was vergessen? Wir haben uns damit beschäftigt, wo wir stehen. Wir haben uns damit beschäftigt, warum das so ist. Wir haben skizziert, was zu tun ist. Und aus der Gemengelage versuche ich mal ein Roundup. Und du ergänzt vielleicht. Ja, also gut, was haben wir festgestellt? Wir haben eine wenig ausgeprägte Investmentkultur, bildet sich ab auf der Marktkapitalisierungsseite. Wir haben die Grafik gezeigt, bildet sich ab auf der Investorenrate gemessen an der Gesamtbevölkerung. Woran liegt das? Es mögen historische Erfahrungen insbesondere in Mitteleuropa eine Rolle spielen. Vor allem aber ist es das sehr gut ausgebildete staatliche Pensionssystem. Eine Vorsorge, die für dich und nicht durch dich zu organisieren ist. Wir haben trotzdem festgestellt, das wird nicht halten. Mein Beispiel aus Österreich, 4 Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer finanzierten einen Pensionisten vor 20 Jahren. Heute sind es 3, in 20 Jahren werden es noch 2 sein. Es ist offensichtlich, dass dieses System in seiner Tragfähigkeit an die Leistungsgrenze kommt. Was ist zu tun? Es ist sowohl der Bürger zu aktivieren in seiner Fähigkeit, sich am Kapitalmarkt zu beteiligen. Dazu braucht er Wissen. Nicht in der letzten Ableitung in Finanz- und Börsenwesen. Allgemeine ökonomische Bildung genügt. Was kostet es, was bringt es? Er muss es selbst in die Hand nehmen. Und er darf dabei auch steuerliche Unterstützung erfahren. Insbesondere muss diese elende Reise der Überbesteuerung, wir haben es durchdekliniert, ein Ende finden. Und gleichzeitig mag man staatlicherseits darüber nachdenken, ob man das nicht auch noch, ja, dann staatsorganisiert begleitet mit allen Formen von Staatsfonds, die Role Models sind da. Man muss sich nur das Beste aus allen Konzepten rauspicken und es schlicht machen. Das wäre meine Zusammenfassung unseres Gesprächs. Ja.
Da kann ich nur noch eine kleine Fußnote quasi zum aktuellen Kontext ergänzen. Also du hast das wunderschön zusammengefasst. Sowas zu erkennen und einzusehen, ist ja die eine Seite, und dann konkret jetzt zu handeln ist die andere Seite. Und da kommt häufig halt, die Aktienmärkte sind teuer oder hochbewertet oder immer noch hochbewertet, sagt der ein oder andere. Die Ausrede zählt nicht. Der globale Aktienmarkt ist heute ganz normal bewertet. Der war auch nicht besonders überbewertet vor einem halben Jahr, aber durch den kleinen Drawdown, moderaten Drawdown, den wir jetzt hatten in 2022, ist er bei einem fairen Normalbewertungsniveau angekommen. Also die Ausrede zählt schon sowieso nicht mehr. Und selbst wenn der Aktienmarkt höher als normal bewertet wäre, was er heute nicht mehr ist, dann hätte er immer noch viel höhere Renditen als das Sparbuch oder die Lebensversicherung. Also von einem Bewertungsgesichtspunkt aus gibt es keinen Grund, jetzt zu zögern. Und wie wir vorhin gesagt haben, die Bildungsangebote sind alle da. Und durch ETFs insbesondere kann heute jeder mit kleinen Summen schon investieren und muss nicht Bilanzen analysieren und so weiter. Und wem auch das noch nicht hilft, der könnte auch theoretisch, wenn er internetaffin genug ist, über einen Robo-Advisor, mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung, wir haben nämlich auch einen, aber viele andere gibt es auch, sein Geld investieren, da wird man so ein bisschen an der Hand genommen. Ne? Das ist auch ein Einstieg in den Kapitalmarkt. Also Angebote gibt es genug. Ich möchte damit einfach zum Ausdruck bringen, jetzt starten. Ne? Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und nicht ewig auf die Zukunft verschieben.
Sehr schönes Schlusswort, was ich in meinen Worten nochmal verstärken möchte. Leute, unabhängig vom Marketing, von den einzelnen Teilmärkten, den Investmentstrategien, wenn ihr an Risiken von Märkten denkt, vergegenwärtigt euch immer eins. Es gibt eine zentrale, verlässliche und auch voraussagbare Entwicklung am Markt. Es gibt eigentlich nur eine. Und das ist dauerhaftes, substanzielles Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das naturgemäß irgendwann reflektieren. It's a fact. Das einzige Risiko, wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigt, was man dann noch hat, ist das fehlende Wirtschaftswachstum. Wenn du gretanischer Degrowther bist, dann ist Schluss. Dann ist vorbei, dann sind es auch keine Ansätze für Zukunftsentwicklung. Aber bloß keine Angst vor Bewertungen, Marktphasen, Market Timing, Teilmärkten, Aktienauswahl. Einfach breit gestreutes, langfristiges Weltportfolio, und das greift die systematische Rendite ab. Und damit ist man als Privatanleger, wir sind immer beim durchschnittlichen Privatanleger, nicht beim Semiprofessionellen, auch nicht beim Professionellen, dann ist man auf der richtigen Seite.
Genau, das war ein schönes, wunderschönes Schlusswort. Und im Tun liegt letztlich der Schlüssel. Und wir alle sollten auch so ein bisschen Vorbild sein für unsere Mitmenschen, also indem wir es selber tun und nicht nur predigen.
Praktisch ist auch theoretisch gut, so ist es. Ja. Also, lieber Gerd, ganz herzlichen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Und dann auf bald, alles Gute, mach's gut.
Auf bald, Christoph, mach's gut.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.